Betreten die Burg. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Den Rest können wir schneiden.
Bitte schneiden, bitte schneiden. Okay, hier kommt die aktuelle Soundfile.
Möchtest du den Aufguss machen?
Ich mach den Kickoff.
Bitte. Aber lass dir Zeit, weil es passt zu dem Film, den wir gesehen haben.
Philipp, was hab ich angerichtet? Es tut mir leid.
Ich gehe noch mal kurz in mich, weil der Film war tatsächlich so rasant, dass ich jetzt wirklich eigentlich kaum Zeit hatte, das Ganze zu verarbeiten.
War ein einziger Rausch.
Ich habe das selten erlebt, dass ich mit dir zusammen einen Film geguckt habe und wir beide zwischenzeitlich aufs Handy geguckt haben.
Mehrfach.
Und auf die Pizza gewartet haben, okay.
Den Pizzafahrer aus dem Hof geholt.
Ja.
Oder falsch abgebrochen. Und wir haben nichts verpasst. Es war furchtbar. Aber wir zäumen das Pferd vielleicht von hinten gerade auf. Das ist jetzt die erste Folge. Ich habe ja den Vorschlag gemacht, wir gucken alle Star Trek-Filme nochmal.
Danke dafür nochmal, ja.
Ja, das tut mir wirklich ein bisschen leid. Und ich hatte tatsächlich Star Trek The Motion Picture gar nicht als so furchtbar in Erinnerung, wie er jetzt, also was furchtbar ist ja übertrieben, aber als so unfassbar langweilig in Erinnerung, weil ich habe den tatsächlich das letzte Mal vor über 20 Jahren das gesehen. Und tut es mir leid, aber es wird besser. Das kann ich versprechen. Aber wem erzähle ich das? Du bist ja eigentlich der größere Trekkie von uns beiden.
Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen und außerhalb, wir haben uns...
Oh, das gibt Copyright-Klage von Filmermann.
...der Film angeguckt. Weil David es eine gute Idee fand, die komplette Star Trek-Filmreihe nochmal zu schauen.
Ich hätte Bock drauf, ja.
Wir haben den Film noch um einen Special-Film erweitert heute. Das verraten wir aber noch nicht.
Genau.
Aber das heißt, man muss erstmal durch Star Trek, der Film, durch. Und ja, als du sagtest, du musst diesen Film nach unten korrigieren, habe ich mich gefragt, wie hast du diesen Film denn vorher gesehen? Also du musst ja irgendwo in deiner Erinnerung gekramt haben und gesagt haben, das ist eine 6 von 10, für das du den gegeben hast.
Ja.
Ich muss kurz dazu sagen, ich habe dem einen Stern gegeben,
den
Film.
Ich habe ihm jetzt auch 1,5 gegeben. Also, wie kommt diese 6 von 10 Bewertung zustande? Ich habe mir irgendwann mal vor sehr vielen Jahren IMDb angeschafft und habe IMDb dann auch angefangen zu befüllen mit Filmen, die ich gesehen habe. Und dann waren das teilweise einfach so, ja, Star Trek's Motion Picture, hast du gesehen, wie war der Film?
Ah, okay, ich glaube, du meinst Letterboxd, ne?
Nee, IMDb.
IMDb, achso, du hast, okay.
Ich war ein sehr Early Adapter von IMDb. Also ich habe seit 2009, 2008, 2007, irgendwie sowas, habe ich IMDb. Also ich befülle das tatsächlich, 2007 glaube ich sogar. Ich befülle das schon sehr, sehr lange. Und ich habe dann irgendwann zu Letterboxd umgezogen. Genau, und dann habe ich halt die ganzen Bewertungen aus IMDb, kannst ja importieren bei Letterboxd. Ich nehme an, dass ich dann einfach so drauf geguckt habe, habe ich gesagt, so, habe ich gesehen, Motion? Ja, war okay, ist ja Star Trek. Kann es ja gar nicht, so richtig scheiße kann es ja gar nicht sein. Und dann habe ich dem 6 von 10 gegeben. Und das trägt sich bis heute weiter. Und dann, da fällt mir aber wieder die Anekdote ein, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Da war ich 13. Ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal im Podcast. Ich war 13 oder so und ich war bei einem Freund zum Spielen. Der lief dann im Filmfilm am Samstagabend bei Sat.1. Und ich hatte den halt noch nicht gesehen. Ich hatte aber andere Star Trek-Filme gesehen. War großer Fan der Next Generation und Voyager-Serie. Und wobei, ich weiß gar nicht, ob Voyager da schon lief. Vielleicht war es auch nur Next Generation. Und ich wollte ihn halt unbedingt sehen. Und meine Mutter ist der unpünktlichste Mensch der Welt. Und es gab einen Spruch, den sie immer sagte, wo ich wusste, wenn sie das sagt, dann dauert das hier mindestens noch 1/2 Stunde. Und ich hatte echt Druck, weil es war schon irgendwie 19 Uhr 50 oder so. Und 10 Minuten Autofahren waren es dann doch von meinem Kumpel zum Fernseher. Und dann sagte sie diesen berühmten Satz, ich rauche noch eben auf. Und dieses ich rauche noch eben auf bedeutete, das wusste ich, mindestens 1/2 Stunde. Und ich völlig gestresst, dass okay, ich muss jetzt los, da bin ich losgelaufen. Und dann habe ich natürlich in meiner kindlichen Naivität völlig die Strecke unterschätzt und bin dann irgendwann um 21 Uhr zu Hause aufgeschlagen, war richtig pisst, meine Mutter war schon zu Hause, weil sie mit dem Auto gefahren ist, war völlig pisst, habe diesen Film angeguckt und muss dann wohl diesen Satz gesagt haben, ich erinnere mich da jetzt nicht mehr so dran, aber meine Mutter sagt das und für diese Scheiße habe ich mich jetzt auch noch beeilt. Und ja, jetzt weiß ich auch wieder warum.
Deine Anreise zum Film war wahrscheinlich ungefähr genauso lang wie die Anreise der Enterprise zum Plot.
Um Gottes Willen, ja, dieser Plot. Also was passiert da eigentlich? Also man muss ja erstmal sagen, es gab die Original eine Serie, zwei Staffeln, dann wurde die noch eine dritte verlängert oder eine vierte verlängert, nachdem es ja so eine Briefaktion gab von Fans.
Ja.
Dann gab es noch eine Zeichentrickserie, aber dann war dann auch Schluss so.
Es gab insgesamt nur 79 Folgen.
Genau.
Plus eins, die nicht veröffentlicht durfte, weil da Nazis drin vorkamen.
Ah, okay, der Nazi-Planet, ich erinnere mich an die Geschichte. Genau, und ich habe tatsächlich die Originalserie mal occasionally so bei ZDF oder so gesehen und war halt auch nie so wirklich drin. Und tatsächlich so mein Einstieg war, ich muss irgendeinen von den Filmen mal erwischt haben beim Gucken. Und es war nicht der erste, es muss irgendeiner so, ich weiß nicht, der vierte, der zweite, irgendeiner von denen muss es gewesen sein im Fernsehen. Und war gehuckt und dann lief auch noch parallel The Next Generation. Und ich hatte einen Kumpel, der sehr großer Next Generation-Fan war. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Aber für mich war immer so Star Trek, dass das, was ich am meisten damit verbinde, tatsächlich die Filme. Also vor allem der zweite und der sechste vor allem. Der sechste ist so der, wo ich so die wärmsten Gefühle mit verbinde. Und genau, und deswegen bin ich halt auch nicht so ein Hardcore-Fan. Also wenn du dann sagst, 79 Folgen aus der Pistole geschossen, hatte ich Originalserie. Habe ich ein paar Folgen gesehen. Trouble with Troubles habe ich, glaube ich, gesehen mal bewusst. Das ist jetzt so bewusst eine Folge, an die ich mich erinnere. Und an die mit den bösen Zwillingen, mit diesem, wo die alle einen Bart haben, aus der Paralleldimension. Und ich erinnere mich, ich glaube, du sagst vorhin, das wäre Folge 2. Ich erinnere mich an diesen Formwandler, der dann die Leute ausgesaugt hat.
Die Nummerierung der Folgen, danach brauchst du gar nicht gehen, weil das war früher noch so, dass die Folgen teilweise in unterschiedlicher Reihenfolge gesendet wurden. Von daher gibt es da ganz viele Durcheinanderwürfelungen. Ich weiß gar nicht, wonach man dann da immer genau gegangen ist. Es war aber auch kein Problem, weil das ja noch so eine Monster of the
Week-Serie
war. Das heißt, es gab eigentlich keine handlungsübergreifende Kontinuität. Es gab mal vielleicht ab Staffel 2 eine neue Figur, die dann da irgendwie rumlief, ne, dass man dann später zum Beispiel dann Chekhov integriert hat, so ein bisschen in die Serie.
Also war gar nicht von Anfang an dabei?
Nee, das kam immer, also es kam dann erst später, dass die Figur dann zum Beispiel integriert wurde. Aber das ist sehr selten passiert.
Okay. Wie ist das denn bei dir? Du bist so ein richtiger Trekkie, würdest du sagen?
Ja, ich bin tatsächlich so gewesen, dass ich, da war ich ungefähr 10. Da habe ich dann das erste Mal Star Wars geguckt. Und auf einmal war ich so, war Raumschiffe cool. Und dann lief halt am Nachmittag immer Star Trek. Wenn ich dann von der Schule kam, und das ist die beste Zeit, um dich mit etwas zu sozialisieren, ist, wenn das dann kommt, wenn du aus der Schule kommst und bevor du Hausaufgaben machen musst. Und damals lief dann noch parallel The Next Generation und Voyager tatsächlich.
Ach, Voyager habe ich auch geliebt, ja.
Das heißt, es gab immer irgendwie was zu gucken und ich hatte das dann, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so die ersten paar Male immer so mit meinem Vater noch so geguckt habe, weil er ja auch wissen wollte, was guckt denn der Sohn. Und dann weiß ich noch, dass wir mal irgendwo, ich weiß gar nicht wo, in einem Laden oder irgendwo vor einem Regal standen, das voll war mit Star Trek Videokassetten. Und dann mein Vater nur sagte, ach du Scheiße, müssen wir das jetzt auch noch alles gucken? Ja, ich wollte das dann tatsächlich alles gucken. Und habe das wirklich alles nachgeholt. Es gab damals auch noch so wöchentlich erscheinende Hefte. Das war wie so ein Lexikon für Star Trek, wurde da aufgebaut. Da sind immer jede Woche sind neue Sachen gekommen, ja, Fakten und Infos oder so.
Ich erinnere mich, ja.
Ich weiß nicht, wie viele von diesen Ordnern ich hatte, habe die halt alle durchgesuchtet und durchgelesen und wusste über jede Spezies und jeden alles mögliche Bescheid. Mittlerweile muss ich dazu sagen, ist das Wissen jetzt schon alles so, es ist viel hinten rübergefallen, merke ich.
Mhm.
Und teilweise mit den neuen Sachen bin ich auch nicht mehr so ganz zufrieden mit. Also zuletzt hier die Serie Commander Pike, also die fand ich noch sehr, sehr gut.
Mhm.
Lower Decks zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht gesehen bisher.
Großartig. Ich liebe Lower Decks. Also wenn du, also weil ich finde, Lower Decks schafft's was viele andere Parodien nicht schaffen. Die haben, du merkst, das haben Macher gemacht, die Star Trek lieben. Das macht sich halt nicht über das Fandom oder so lustig oder um die Sache an sich. Wir hatten ja jetzt gerade auch in dem Film Momente, wo wir gedacht haben, ist das albern eigentlich, ne? Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das machen die nicht, sondern die nehmen quasi dieses Universum und machen darin quasi eine sehr liebevolle Parodie oder eine sehr liebevolle Comedy-Serie. Ich kann das sehr empfehlen. Also Lower Decks ist tatsächlich eine der wenigen Star Trek-Serien, wo ich wirklich wieder hängen geblieben bin. Also Discovery habe ich ein paar Folgen geguckt, da bin ich nicht so wirklich hängen geblieben. Dann gab es noch, was gab es noch? Was war das denn mit dem ganzen Zeitreisen-Gelöt und mit diesem komischen temporären Agenten?
Das war teilweise, das fing ja in Discovery schon an.
Ja. Dann war es vielleicht Discovery auch, also.
Und das, was jetzt läuft, quasi über diese Sektion da,
31, genau.
Das ist sehr, ne? Quasi ein, das ist halt ausgekoppelt aus Discovery. Also Michelle Yeoh hat ja da schon diese Figur gespielt, um die es da geht. Ich habe es allerdings auch immer noch nicht gesehen, weil ich da mittlerweile raus bin. Also
ja.
Die alten Star Trek Sachen, also ich glaube, was mich damals richtig schon gecatcht hat, war vor allem Deep Space Nine.
Ja, da bin ich ja überhaupt nicht mit warm geworden mit der Serie.
Aber auch erst ab Staffel 3.
Ja.
Also ab Dominion und Defiant, das musste schon sein. Es gab dann eine Doppelfolge, die hieß Die Suche. Das ist quasi eigentlich der Startpunkt für Deep Space Nine, wenn du so willst.
Okay.
Also alles, was vorher passiert, ist so ein bisschen Character Building, ein bisschen so die Welt da erklären. Ich kann auch verstehen, dass es am Anfang sehr statisch wirkt, weil man ist halt, ne, es geht halt um eine Raumstation. Sie haben halt diese Runabouts, die sie ab und zu mal irgendwo hinbringen, aber es war jetzt nicht so wie in The Next Generation Raumschiff Enterprise Voyager, dass sie mit einem Raumschiff durch die Galaxis fliegen und da entdecken. Also das passiert dann erst später.
Hm.
Und da kam aber dann auch diese Handlung mit dem Dominion-Krieg und das war dann auch mal was anderes.
Hm.
Klar hattest du in Voyager eine übergreifende Handlung dadurch, dass es halt heißt, sie müssen nach Hause, aber eigentlich war trotzdem dann wieder jede Folge total losgelöst. Und bei Deep Space Nine war das dann so, dass es auf einmal einen kompletten Plot gab, der auch das Universum auch mal richtig angekratzt hat. Und es gab dann da auch mit Benjamin Sisko auch einen Captain, der auch sehr, sehr viele Grauzonen gezeigt hat.
Mhm. Der fiel mir auch gut, ja.
Was man jetzt so bei Picard eigentlich nicht so hatte, das haben sie bei der erste Kontakt dann schon immer so ein bisschen versucht, ne?
Auch ja, damit man noch traumatisiziert ist von der Assimilation der Borg.
Der Captain Picard, ne? So ein bisschen diesen Heldenstatus, diese strahlende Rüstung auszuziehen, was ich auch gut fand. Aber das ist ja vorher auch Captain Janeway, ne, war halt immer eigentlich die sehr integre Frau von Anfang bis Ende, jetzt gar nicht so eine großartige Entwicklung stattgefunden hat. Sie hat dann vielleicht mal eingesehen, dass sie auf die ein oder andere Weise auch mal andere Wege gehen muss und so. Mhm. Aber eigentlich bleibt es die gleiche Figur von Anfang bis zum Ende. Und bei Benjamin Sisko war das schon so, dass man auch zwischenzeitlich mal gedacht hat, boah, der kann richtig Arsch sein, der kann richtig Badass sein.
Lag das vielleicht daran, dass tatsächlich mit Deep Space Nine das erste Mal dieses neue, für Serien generell damals, eher neuere Konzept einer durchgehenden Geschichte eingeführt wurde? Weil das Problem ist ja, dass Star Trek ja immer Case of the Week in gewisser Weise war oder Planet of the Week oder Alien of the Week, was immer du willst. Und dass dann natürlich kannst du dann oder generell konnte man früher so Charakter entwickeln, auch Magnum ist die ganze Serie im Prinzip über die gleiche Person, konntest halt so Entwicklungen von Charakteren ja gar nicht wirklich darstellen. Also der eigentliche Gamechanger mit den Serien war ja eigentlich sogar Breaking Bad, wo ja tatsächlich über die Gesamtdauer einer ganzen Serie eine komplette Charakterentwicklung stattfindet. Insofern spannend, vielleicht gebe ich Deep Space Nine nochmal eine Chance.
Ja, das war, also Band of Brothers zum Beispiel war auch so eine Serie, die ja schon so 2001 oder so rauskam.
Aber es war ja auch eine Miniserie.
Die ja, dann natürlich.
In sich geschlossen schon, ne? Also, ja.
Aber das war, es war halt nicht so, dass du wie in früheren Serien auch mal eine Folge nicht geguckt haben kannst.
Mhm,
ne?
Genau, ja. Wobei das ja eher das Konzept der Miniserie dann ist.
Genau, wir wollen jetzt natürlich jetzt nicht so viel über die Serien sprechen, aber genau, das, aber was du halt sagst, ist ja eigentlich ganz spannend.
Hintergrund, ne?
Ja, genau, weil wir sind jetzt in einer Zeit, in der Raumschiff Enterprise lief, eine Serie, die eigentlich zwischenzeitlich ja schon abgesetzt wurde, wie du sagtest.
Genau.
Und jetzt waren wir 1979 an einem Punkt, wo die Macher sich überlegt haben, die Serie läuft auch in den Wiederholungen unfassbar gut. Eigentlich müssen wir da mal wieder was machen. Und dann wurde angedacht, eine neue Staffel Raumschiff Enterprise zu machen.
Mhm.
Dann passierte allerdings etwas, und zwar erstmal kam Kubricks 2001, 75 oder 76 ins Kino.
68.
Schon so, echt? Okay. Mhm. Aber am allerentscheidendsten war natürlich
der Mitte 70er erst vorbei, weil der so lang ist.
Ja.
Du bist kein Fan, ne?
Ich bin kein, also klar, ich könnte stundenlang über diesen Film sprechen, aber der Film ist, hat ein ähnliches Problem wie der Film, über den wir heute sprechen, aber anders.
Ja, okay.
Auf einem anderen Niveau.
Ja.
Aber 77 kam dann halt Krieg der Sterne raus und dann haben sich die Macher halt überlegt, nein, wir müssen eigentlich jetzt auch mal mit Star Trek den Sprung auf die große Leinwand wagen.
Mhm.
Und das wurde eigentlich relativ ad hoc entschieden bei Paramount damals.
Mhm.
Und dann wurde halt überlegt, ja, okay, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt schon Ausstattung, wir haben Konzeptentwürfe für die neue Staffel. Wir haben die Figuren, die jetzt alle schon 10 Jahre älter sind. Wir haben eine Idee für eine erste Folge dieser Serie. Und man hat dann, und das ist, da war, glaube ich, der Fehler, warum Star Trek der Film so geworden ist, wie er jetzt ist. Man hat dann entschieden, ja, dann machen wir halt aus dieser Pilotepisode einen Film.
Und die haben ja richtig reingeklotzt. Der war richtig teuer für damalige Zeit. Ich habe jetzt keine Zahl, aber
40 Millionen.
40 Millionen, was natürlich für 79, das ist ja eine Wahnsinnssumme. Das ist so wie heute so ein Infinity War oder so von den Produktionskosten. Die haben der Regisseur, zweifacher Oscar-Gewinner fürs, aber da fängt es vielleicht schon an, der hat die beiden Oscar für Musicals gekriegt, für Sound of Music und für West Side Story. Tatsächlich. Wie heißt er nochmal? Ich habe den Namen gerade nicht parat. Hast du ihn gerade parat? Denn der Regisseur, er wurde gerade in goldenen Lettern.
Nichols?
Nee, das ist nicht Nichols. Warte, ich hab eine Seite noch auf. Warte, ich sag's dir sofort. Guck nicht nach, ich sag's dir sofort. Robert Wise. Robert Wise war Regisseur. Der Film sieht auch heute noch in vielen Belangen großartig aus. Also der hat wirklich tolle Special Effects gehabt. Aber das ist genau das Problem. Er ist halt eine Tech-Demo. Also den könntest du, den kompletten Plot könntest du in zusammenschneiden und dann hast du eine halbe Stunde Folge und dann hast du noch viele Effekte drin gelassen.
Ja, also wir haben uns den Film gerade zusammen angeguckt und zwar genau in der neu abgetasteten 4K-Variante. Und ab und zu sieht man das noch, dass da viele Szenen noch verwaschen sind, manche Szenen sehr grobkörnig sind und so, wo das Material dann vielleicht auch das nicht mehr hergegeben hat. Besonders war das, ist mir dann aufgefallen, in Szenen, wo halt viel Special Effects noch drin waren. Das ist halt dann auch immer schwierig, das Material zu restaurieren.
Vielleicht lag es auch tatsächlich daran, wie es von Anfang an gefilmt war. Vielleicht war es auch schon nicht so ein bisschen waschi-waschi gefilmt, damit man es nicht so genau sieht.
Ja, aber so ein Film verliert natürlich auch mit der Zeit an Qualität.
Celluloid, ja,
genau. Genau, das passiert halt einfach. Die Gründe sind mannigfaltig, aber dennoch, da sind wir uns einig, die Weltraumszenen,
ja,
sahen fantastisch aus.
Genau, die Raumschiffe, dadurch, dass das Props sind.
Das ist jetzt auch nicht übertrieben, aber da haben wir zwischenzeitlich gesagt, das könnte jetzt noch in einem aktuellen Nolan oder Villeneuve-Film auch noch genauso aussehen.
Genau, ja. Es gibt ein paar andere Sachen, die sind nicht so gut gealtert. Also ich denke so gerade an das Bildcompositing, also wenn die Bilder zusammengelegt haben, wenn dann irgendwie Leute durchs Weltraum fliegen oder jemand von der Scheibe steht, während das in einem Raumschiff, während das durch die Gegend oder in einer Kapsel durch die Gegend fliegt. Und der Film, und das ist tatsächlich ein Problem, aber der weiß auch, wie geil er aussieht. Und er zelebriert es. Es fängt ja schon damit an, ganz am Anfang, wenn Captain Kirk auf die Enterprise kommt, haben wir einen ungelogen eine, die war bestimmt 10 Minuten lang, die Sequenz, wie diese Kapsel, wo Captain Kirk drin steht, einfach immer nur um dieses Raumschiff rumfliegt. Und wir kriegen die ganze Zeit Shots von hinten, von vorne, von links, von rechts, von oben, von unten, bis er dann andockt. Und das sieht auch alles echt cool aus. Aber aus heutiger Sicht natürlich denkst du so, ja, jetzt der eine Shot von vorne hätte gereicht, jetzt verstanden. Und dann die Andockungssequenz und dann hättest du schon, also den hättest du halt locker flockig runterschneiden können. Und dafür verzichtet er aber an anderer Stelle, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, einfach auf wichtige Erklärungen, wo dann Spock einfach Exposition-Talk machen muss. Anderes Thema. Aber das Schlimme ist halt einfach, er ist wirklich langweilig. Also er hat noch nicht mal, wenn wir von 2001 reden, ihm fehlt dieser philosophische Unterbau, finde ich. Und er fühlte sich so ein bisschen wie auf das, was er auf den Twist, auf den er dann hinarbeitet, wie so ein M. Night Shyamalan-Film an. Nur noch langweiliger.
Es wird ja eigentlich noch schlimmer. Weil es ist ja nicht nur so, dass sie halt aus einer Idee für eine Fernsehfolge einen Film gemacht haben, sondern selbst die Idee für die Fernsehfolge war aus der eigenen Serie bereits geklaut. Es gab nämlich eine Raumschiff Enterprise Folge, die heißt, ich heiße Nomad. Und da geht es um eine Nomad-Sonde, der ähnliches widerfahren ist wie der Voyager-Sonde. In dem Film. Der Plot ist in weiten Teilen eigentlich der gleiche.
Mhm.
Und es wundert mich, dass sie das wirklich so durchgewunken haben. Und du hast mich zwischenzeitlich gefragt, warum ich diesem Film nur einen Stern gegeben habe. Weil der sieht ja geil aus, also hätte der ja eigentlich mehr verdient. Aber es ist ja so, wenn sie eine geile Story gehabt hätten, ein geiles Drehbuch, eine geile Idee, zusammen gepaart mit diesen Effekten, mit dem, was wir optisch da gesehen haben, wäre das ein richtig geiler Star Trek Film gewesen. Aber das war einfach jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob man es dem Drehbuchautor vorwerfen kann, ob man es dem Regisseur oder so vorwerfen kann. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach eine Studioentscheidung gewesen.
Das glaube ich auch, ja.
Die das Ganze dann da so reingeritten hat. Und warum sie die ganzen Szenen dann auch noch so zelebriert haben, das liegt wohl damit auch zusammen, dass sie eigentlich ein Effekte-Team hatten, was das Ganze erstellt hat, die auch aber eigentlich auf Serienproduktion eingestellt waren. Da, mit den Effekten waren sie überhaupt nicht zufrieden, haben das Team gekickt und haben, und deswegen kam ich vorhin auf 2001 zu sprechen, das Ausstattungsteam von 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, eingestellt, um die Effekte für diesen Film zu machen. Das hat dann also zu doppelten Kosten geführt, weil sie alle Szenen nochmal neu machen mussten, neu anlegen mussten. Die sahen jetzt ja wirklich geil aus, aber jetzt hatten sie halt auch richtig teures Material. Ja, und das willst du dann auch schon irgendwie im Film haben, ne? Und ja, es macht erzählerisch, es macht überhaupt gar keinen Sinn, warum Kirk mit der Kapsel eine Stunde lang um die Enterprise rumfliegt und wir dabei sein müssen. Aber es erinnerte mich so ein bisschen an Big Brother in Space. Es gibt auch da bei Big Brother auch immer so eine 24-Stunden-Cam, wo man die Leute dann da beobachten kann, was sie so im Haus machen. Und ungefähr so ist das ja da auch. Es ist wie so eine Dokumentation, so eine Documentary oder Mockumentary eigentlich im Star Trek-Bereich. Du bist halt so dabei, wie jetzt Captain Kirk mit seinem Shuttle an der Enterprise andockt. Es sieht sehr realistisch aus, aber es passiert auch einfach nichts. Und es gibt ja gar kein Suspense oder
Spannung. Genau. Und die ganzen Figuren, die machen auch nichts. Das ist ja auch so ein Ding, die machen nichts, die, also theoretisch passiert, also ich kann das ja mal grob zusammenfassen, also es ist ein unbekanntes fliegendes Objekt, steuert auf die Erde zu, es ist Mech, am Anfang schaltet es relativ einfach drei Klingonenkreuzer aus und es ist offensichtlich eine Bedrohung und die Enterprise wird dann losgeschickt, das aufzuhalten, die fliegen in diese Wolke rein, nehmen Kontakt mit diesem Ding auf, indem dieses Ding ein Crewmitglied vernichtet und nachbaut als Android und dann gehen die in dieses Objekt rein, stellen fest, es ist die Voyager 6 Sonde, die Kontakt zu, wieder nach Hause will, die offensichtlich von Transformers umgebaut wurde, also von Maschinenwesen umgebaut wurde und
warum auch immer
völlig egal. Und dann quasi am Ende vereinigt sich quasi der Android mit dem Kirk-Nachfolger-Captain, damit man den auch wieder los ist vom Schiff. Wird überhaupt jemals erwähnt, warum Kirk sich selber degradiert von Admiral zu Captain? Nee, ne? Der ist auf einmal wieder Captain.
Nee, es wird ja nur angedeutet, dass er die Befehlsgewalt hat,
ja,
als Admiral das Kommando über ein Schiff zu übernehmen.
Dann ist er automatisch.
Er bleibt ja Admiral eigentlich.
Captain, ne? Admiral.
So, und später ist das ja, wird das ja nochmal, da wird er ja tatsächlich dann auch degradiert.
Genau, in den späteren Folgen wird er degradiert, genau, ja.
Und das sind ja dann auch die Filme, wo sie auch das Altern mit mal in die Story aufgenommen haben, weil sie dachten, wir können Captain Kirk jetzt nicht noch länger in der Corsage rumlaufen lassen, damit er noch so ein bisschen aussieht, als würde er diesen sehr vorteilhaften Kostüm nicht wie ein
Zack
aussehen.
Das ist genau der Punkt, ne? Ich glaube, also der ist ja wirklich vergleichsweise fit für William Shatner, also in dem Film für seine Verhältnisse vergleichsweise fit.
Ja, weil er monatelang hungern musste.
Genau, und dann guckst du, und dann muss das Kostümdepartment gesagt haben, dem Arsch zeigen was. Und haben dem wirklich diese Klamotten, also tut mir leid, so geil die Special Effekte sind, so furchtbar sind die Kostüme. Also es gibt einen Grund, warum wir auch diese Uniformen nur in diesem Film sehen, weil sie wirklich furchtbar sind. Die sehen entweder aus wie Pyjamas, so aus, als würden sie gleich auf dem Katamaran über den Bodensee segeln als Millionäre. Diese weißen, viel zu engen, kurzärmigen Oberteile. Also dieses Kostümdesign ist ja wirklich aus der Hölle. Das Einzige, was geil war, als Pille wieder an Bord kam, dieser Freizeitanzug, den er getrunken hat mit diesem fetten Umhängen-Ding und dem Rauschbart. Also es ist...
Er sah einfach aus wie Willie Nelson.
Willie Nelson, genau, nachdem er gekifft hat und dann in den Klamottenladen gekifft.
Willie Nelson hat immer gerade gekifft.
Das stimmt. Willie Nelson hat immer gerade gekifft. Aber es ist... und tatsächlich, das Schlimmste ist halt tatsächlich, auf der einen Seite hast du diese ewig langen Shots, die teilweise auch geklaut sind aus 2001. Also wenn Spock da im Raumanzug in diese Sonde reinfliegt, ist es halt 1:1 aus Space Odyssey geklaut. Wie das aufgebaut ist. Und sie versuchen, diesen philosophischen Ansatz damit zu treffen. Es geht ja dann auch irgendwie ein bisschen darum, was ist Leben. Das wird so ein bisschen angerissen. Es wird ein bisschen Transzendenz angerissen. Aber es ist halt alles wirklich platt, oberflächlich und nicht durchdacht, ne?
Es gibt ja dann noch die Anekdote, dass sie ja noch Isaac Asimov kontaktiert haben.
Um Gottes Willen, der arme Kerl.
Und gefragt haben, wie er denn so das Ende des Films findet, dass es alles ein Maschinenwesen dann ist. Und hat Asimov dann gesagt, nee, findet er gut, aber er hätte noch eine Anmerkung. Das, was sie im Film als Wurmloch zeigen, ist eigentlich kein Wurmloch, sondern ein temporaler Tunnel. Da hätte ich gerne gewusst, was der gerade gekifft hat. Also das, vielleicht, ich weiß nicht, ob er das gelesen hat und sich gedacht hat, ja, das ist eine schöne kleine erste Folge von einer Serie.
Hm.
Ach, das ist ein Film.
Der geht über 2 Stunden.
So, nee, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, nee.
Ja, aber das ist wirklich aus heutiger Sicht komplett unerklärlich. Also du könntest den wirklich neu schneiden und dann ist der halt, und dann ist er immer noch langweilig, eine Stunde lang. Ne? Also es passiert nicht, die Figuren verändern sich nicht, also selbst Spock, der sowas wie eine Storyline hat da drin, eine emotionale, theoretisch, verändert sich eigentlich nicht wirklich als Figur, also er ist am Ende des Films die gleiche Figur wie am Anfang des Films, das gilt für alle da, das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel so großartig in den späteren Filmen finde, wo dann tatsächlich Kirk feststellt, er ist Vater geworden, ohne dass er es weiß. Also ihm ist quasi das Leben vorenthalten worden als Vater. Dann stirbt auch noch dieser Sohn durch die Hände von Klingonen, weswegen er sich rächen will, ne? Weswegen er eigentlich auch nicht mehr zurechnungsfähig ist als Captain und vor allem nicht als Diplomat, was er eigentlich auch ist und so. Und da gibt es eine Charakterentwicklung, eine kontinuierliche Entwicklung dieser Figuren, ne? Und vielleicht auch, weil Altern ein Thema dann daran ist, ne? Aber das ist halt einfach so, da passiert halt nichts, ne? Das ist halt wirklich, auch die Figuren machen nichts, ne?
Die einzigen beiden Figuren, die es betrifft, das sind zwei Figuren, die neu sind.
Genau, der
Captain, die uns Captain aber
Deckard und
völlig schnuppe egal, ja, sind.
Von der Glatzenfrau weiß ich schon gar nicht mehr den Namen. Ich habe sie die ganze Zeit nur Glatzenfrau genannt.
Ilia,
genau.
Und ja, ich weiß nicht, Commander Decker, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Commander Decker ist auch so ein Name für jemanden. Mehr Red, also du hättest ihn noch Commander Müller nennen können.
Ja, also wir hatten mal, meine Eltern hatten Freunde, die hießen Deckers mit Nachnamen.
Das ist eine sehr schöne Anekdote, die war ungefähr genauso interessant wie die erste Stunde des Films.
Ja, gerne. Dankeschön. Aber die war nicht so lang. deswegen ist sie gut.
Ja, aber das sind halt dann auch so zwei Figuren, die natürlich auch kaum Platz hatten zwischen den ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob sie dann nachher gedacht haben, weil der Film endet so ein bisschen auch damit, dass sie die beiden Figuren nicht als tot, sondern nur als vermisst melden.
Mhm.
Und was dann so ein bisschen offen lässt, als hätten sich die Produzenten dann so gedacht, das ist geil, dann können wir vielleicht noch, wenn das gut ankommt, einen zweiten Film machen, wo der dann heißt Auf der Suche nach Commander Decker. Wo ich mir dann so denke, das habt ihr nicht wirklich gedacht, weil diese Figuren so unfassbar unbedeutend und langweilig sind. Das interessiert keine Sau.
Hm. Jetzt habe ich die ganzen Filme ja sehr lange nicht mehr gesehen. Aber jetzt so aus meinem ersten Impuls ist jetzt so, wenn ich das gesehen habe und dann das vergleiche mit meinen Erinnerungen an die anderen Filme und ich klammer immer den fünften aus, ist das schlechteste Star Trek, was es gibt? Zumindest filmtechnisch. Ist fünf schlechter oder nicht? Ich meine, also zumindest fand ich fünf in gewisser Weise noch unterhaltsam in seiner furchtbaren Art.
Also in fünf
passiert was, genau.
Es ist halt auch ein richtiger Spielfilm. Die Handlung ist total hanebüchen, ja. Aber der hat sicherlich vielleicht noch irgendwo seine Momente.
Hm.
Und der ist vielleicht auch deswegen so enttäuschend, weil der halt zwischen vier und sechs stattfindet, die mit zu den beliebtesten der Filme gehören.
Ja, vier ist, glaube ich, so neben zwei der Fan-Favorite, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja. Also
für
deswegen zwei, vier und sechs finde ich alle gut.
Ja.
Die kann ich mir jederzeit wieder angucken.
Hm.
Du sagtest ja so, ja, auf der Suche nach Mr. Spock ist halt so okay.
Das ist okay, ist so ein Transition-Piece, ne?
Ja, ja, okay. Das
funktioniert für mich.
Aber fünf war dann einfach,
ja.
Aber da kommen wir ja später nochmal
drüber,
warum
passiert ist. Ich habe Bammel vor sieben, aber okay.
Vor sieben, echt? Hast du Bammel?
Ja, ich habe den tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Ich glaube sogar damals im Kino. Und war mega gehypt. Kennst du das, wenn du so richtig gehypt bist auf dem Film, dann bist du super enttäuscht?
Ah, okay. Ich dachte, du möchtest ihn nicht nochmal irgendwie sehen, weil weil du den so schlecht fandst oder so.
Nee, weil ich einfach enttäuscht war. Aber vielleicht kann ich dann damit abschließen. Ja, aber ihr merkt, wir können gar nicht zu diesem Film The Motion Picture viel erzählen inhaltlich, weil wirklich nicht viel passiert.
Genau, es ist eigentlich de facto kein richtiger Film und das ist so ein bisschen das Witzige und ich finde es einfach krass, dass dieser Film tatsächlich so erfolgreich war, dass sie dann den zweiten nachgeschossen haben.
Ja.
Und
aber da siehst du mal, was damals schon Fanbases vielleicht bewirken
kann. Ja.
Ne? Das reicht dann wahrscheinlich schon, ne?
Es war, wie du halt sagtest, so Tech-Demo, haben sich die Leute wahrscheinlich ins Kino gesetzt und haben gesagt, boah, das ist krass, was die heute alles hinkriegen.
Du musst ja überlegen, wo kommt es denn her? 1979, da hatte jeder im besten Fall so einen Würfel zu Hause mit 8 Programmen in Farbe. Dann sieht sowas natürlich auf der Leinwand, auf so einer richtig großen Leinwand. Also das ist ja immer sowas, was man, ich glaube, das sind so Leute, die jünger sind als wir. Und selbst ich habe ja manchmal Schwierigkeit, mich daran zu erinnern, an diese wirklich kleinen Fernseher, die du quasi auf den Schoß nehmen musstest, um überhaupt so ein bisschen was von Immersion zu haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr. Jeder hat ja jetzt mindestens einen 55-Zoll-Fernseher zu Hause, wenn nicht mehr. du kannst dir das ja gar nicht vorstellen, was für ein Erlebnis das war, ins Kino zu gehen und etwas mal wirklich auf einer großen, ich finde das immer noch geil, ich finde das immer noch ein tolles Erlebnis, aber dieser Wow-Effekt ist halt, glaube ich, einfach schlechter geworden, weil einfach zu Hause das Bild halt auch massiv größer geworden ist. Und wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, wie groß dein Fernseher ist, 75?
Mhm.
Ja, genau. Also wir saßen gerade vom 75 Zoll. Das wäre früher, also da kannst du alte Kinos in die Tasche stecken, ne? Problemlos. Auch soundtechnisch, mit einer Soundbar. Ne? Also du kriegst für relativ kleines Geld, kriegst du halt das Erlebnis, was du früher halt in einem kleinen Kino hattest, ne? Also insofern ich glaube tatsächlich, dass dieses Visuelle und dieses durch den Weltraum fliegen und diese sehr langen Weltraumszenen tatsächlich damals im Kino, glaube ich, nochmal eine andere Wirkung hatten, was natürlich die Geschichte drumherum nicht besser macht, ne? Aber es ist halt irgendwo am Ende des Tages auch Effektkino, das natürlich schlecht gealtert ist, weil diese Effekte halt nicht mehr so wirken wie vor 40 Jahren, 45 Jahren.
Ja.
These.
Ja. Ich meine, wir waren uns ja trotzdem einig, das sieht halt geil aus. Also ja, irgendwie genau. Diese optische Wucht scheint nicht ganz verloren gegangen zu sein.
Mhm.
Was allerdings wohl verloren gegangen ist, ist dieses etwas zum ersten Mal zu erleben.
Mhm.
Dieses zum ersten Mal zu sehen, wie die Enterprise da durch so ein gigantisches Objekt da durchfliegt oder so, ne?
Auch dieses Tor, vor dem die da schweben die ganze Zeit, was so ineinander gefalschte Blüte, wie so ein Origami so ein bisschen aussieht, mit Licht pulsiert und auf und zu geht. Das muss ja damals, weil ich meine, 79, was hattest du da Vergleichbares? Dann hattest du noch Star Wars, so als wovon du ja auch nur den ersten hattest, 79. Und sonst gab es ja nichts, was annähernd vergleichbar war. Ne? Alien sah noch ganz gut aus, der ist auch von 79, gleiches Jahr. Der sieht halt auch von Special Effekten ähnlich wertig aus, aber ansonsten, wenn ich dann 1980 kam Flash Gordon raus, der sieht furchtbar aus. Ich habe die nicht sogar gesehen, die
vier. Ja.
Furchtbar. Der sieht, also ich habe immer noch irgendwo einen weichen Spot dafür, weil ich ihn als Kind geliebt habe, aber der sieht halt aus heutiger Sicht, das ist halt Grütze, ne? Auch Special Effekt-mäßig. Da wischt halt so ein Film den Boden mit auf, ne?
Ja, guck dir heute mal den Hobbit an. Das sieht,
mochte ich, glaube ich, nicht.
Jetzt schon so unfassbar furchtbar aus.
Mhm.
Ich versuche diese Faszination an dem Film irgendwie zu greifen. Warum Leute dann gesagt haben, das ist ganz cool. Also dieser aktuelle Bezug, ne? Es gab ja diese Voyager-Sonden, das war ja damals eine bekannte Diskussion. Weil man sich ja auch überlegt hat, wenn wir ein Objekt ins All schicken, was wahrscheinlich nie zurückkehrt, ne, sondern immer irgendwann sogar unser bekannten Einflussbereich, den wir sehen können, durchschreiten wird, wenn das irgendwann von irgendjemandem gefunden wird, was packen wir denn da an Bord, dass man da mitgeben kann? Ne? Da war ja sowas wie hier eine Tonaufnahme von Chuck Berry zum Beispiel drauf.
Diese Platte.
Der vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci, so als Darstellung des Menschen. Ne, also das war ja eine tolle Diskussion, wo man dann überlegt hat, was ist denn so stellvertretend für die Menschheit? Ne? Was sind so Dinge, die uns ausmachen?
Ja, dass auch ein binärer Code drauf war, ne? weil klar war, also wenn ich da was auf Englisch drauf schreibe, das wird man vermutlich nicht so unweitestern ziffern können, aber Einsen und Nullen.
Ja.
Das ist eine universelle Sprache, in Anführungszeichen.
Aber auch aus dieser Faszination haben sie in dem Film nichts gemacht.
Nee, gar nichts. Das ist ja einfach nur, das ist einfach ein Plot-Twist am Ende des Films.
Also, ja. Also es hätte nicht die Voyager-Sonde sein können, es hätte auch ein Tesla sein können, der im All rumschwebt.
Der DeLorean.
Oder, ja, DeLorean, es hätte eine Mülltonne sein können oder eine Plastikdose.
Das ist völlig egal, ja.
Und das ist halt schon mal so furchtbar. Ich muss dazu sagen, was gut an dem Film ist, ist die Musik, die ich ja auch erst nochmal richtig zu schätzen gelernt habe, als ich gehört habe, dass immer dieser, da gibt es immer so einen sehr dröhnenden, knalligen Sound, der so ein bisschen auch an die spätere Synthesizer-Musik so ein bisschen erinnert, so Vangelis zum Beispiel. Und das hat Jerry Goldsmith aber tatsächlich selber gemacht, indem er gigantische Stahlseile aufspannen ließ und die wie eine Gitarre gespielt hat.
Mhm.
Und das ist dann schon wieder toll, dass es so einen Aufwand mal dafür gab. Da gab es ja auch eine Oscar-Nominierung auch für, ne? Für
genau.
Den Soundtrack. Ja. Und auch dieses Thema, was wir da hören, also die Titelmelodie des Films, die wird dann später ja auch zur Titelmelodie von The Next Generation.
Mhm, genau.
Das hören wir dann hier zum ersten Mal und wird dann da wieder aufgegriffen, was ja auch heute noch ein sehr ikonisches Thema ist. Also das ist toll. Also Optik, Sound sind super. Ausstattung vielleicht noch, wenn man die Kostüme nicht dazu rechnet.
Genau, aber die Räume sehen toll aus. Es gibt so eine Szene relativ am Anfang auf der Erde, wo dann auch so ein Zug reingefahren kommt in so eine Station und so dann hinten mit so einem Map-Painting und so oder das Map-Painting von Vulkan am Anfang. Das sieht schon alles richtig geil aus, auch
und
heute noch.
Was man auch nicht unterschätzen darf, ist am Anfang am Anfang, nachdem schon die Captain Kirk eine Dreiviertelstunde durchs All geflogen ist, gibt es eine Szene von so einem Mannschaftsbriefing, also wo Captain Kirk nochmal die Mannschaft zusammentrommelt und dann sieht man einen riesengroßen Raum voller Menschen. Sowas hat es tatsächlich in den vorherigen Folgen Raumschiff Enterprise nie gegeben, weil sie nie das Budget hatten, so viele Leute am Set irgendwie unterzubringen, einen Raum zu bauen, wo die alle reinpassen und das dann irgendwie filmen zu können.
Mhm.
Auch das sieht man hier das allererste Mal in dieser Größe. Und das kann natürlich dann schon sein, dass dann halt Leute sagen, oh, das gucke ich mir mal an. Ich erinnere mich immer, zum Beispiel in der Videospielwelt gab es ja mal das Spiel Crysis. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war ja so ein Meilenstein der Grafik-Evolution.
Ich mochte das Spiel aber auch so an sich.
Aber das war halt auch so ein Spiel, was man in erster Linie gespielt hat, um mal diese Grafik zu erleben. Da hättest du auch, oder so wie hier, wie hieß denn dieses Star-Wars-Spiel, was man damals eigentlich nur so klicken, was eigentlich nur so ein DVD-Geklicke war. Nicht Rebellion, sondern da gab es noch eins.
TIE Fighter?
Nee. Das war so ein Adventure.
Nichts.
Muss ich gleich googeln, wenn du dich unterhältst. Aber da war auf jeden Fall, also es gab halt, das war halt auch wie so eine Tech-Demo, das schon toll so was dargestellt hat.
Mhm.
Dann konnte das Spiel auch nur größtenteils mittelmäßig sein. Es war okay, weil du hast es mal einmal so gesehen und erlebt. Mhm. Ungefähr so stelle ich mir das bei diesem Film auch vor. Also ich möchte gerne mal wissen, ob es damals jemanden gab, der den Film gesehen hat und gesagt hat, ich gehe da noch mal rein. Ich fand den so geil. Ich hole mir noch mal eine Karte.
Irgendjemanden findest du immer.
Ja, zur Not dann dich, aber...
Ich habe Transformers 2 zweimal im Kino gesehen.
Ja, es tut mir schon sehr, sehr leid. Deswegen, vielleicht im Kontext seiner Zeit... Kann man das noch irgendwo sehen?
Mhm.
Aber als Film ist es...
Es ist kein guter Film.
Nee, ist es nicht.
Das ist so ein Proof of Time. Er hat den Test der Zeit halt nicht bestanden. Punkt. Ich glaube, aber ich meine, das Schöne ist jetzt, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt die Talsohle schon durchschritten. Ich glaube, an 5 werden wir in gewisser Weise noch irgendwie Spaß haben, wenn man sich da gut drüber lustig machen kann, über diesen Ego-Trip von William Shatner. Ist ja auch eine schöne Geschichte drumherum. Und ich freue mich wahnsinnig auf Wrath of Khan, den wir jetzt als nächstes gucken werden. Ich habe nur im Kopf, jetzt kann das natürlich daran liegen, dass wir jetzt die 4K-restaurierte Version auch geguckt haben und ich das letzte Mal, als ich Wrath of Khan geguckt habe, habe ich die schäbige DVD-Version geguckt, die letzte. Dass der nicht so geil aussah, wie der jetzt.
Star Wars Rebel Assault war das übrigens, was ich meine.
Ah, okay, Rebel Assault.
Das war so ein...
Sagt mir was.
So ein Rail-Shooter.
Ja, genau, der war so wahnsinnig anspruchsvoll auch von der Technik, die du da haben musstest und so. Ich erinnere mich so düster dran. Vielleicht habe ich es auch mal bei Stay Forever gehört. Schöner Podcast übrigens für Retro-Spieler. Was wollte ich eigentlich sagen? Also ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, wir haben tatsächlich so ein bisschen die Talsohle durchschritten und sie haben ja auch aus ihren Fehlern gelernt, das muss man ja auch sagen. Also erstmal haben wir gerade festgestellt, das fand ich total faszinierend. Der ist von 79, Teil 6, Das unentdeckte Land. ist von 91. Das heißt, die haben 6 Filme in 12 Jahren, die haben im Schnitt alle 2 Jahre einen rausgehauen. Und dann aber tatsächlich so, und ich glaube, Last of Khan ist von 82, mein Geburtsjahr, 82. Das heißt, 3 Jahre später haben sie den zweiten rausgehauen und haben das Ding wirklich auf links gekrempelt. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Und da freue ich mich tatsächlich drauf.
Und das muss man ja auch hoch anrechnen. Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass der erste Teil ja seine Kosten eingespielt hat und auch genug eingespielt hat, um zu sagen, es geht dann doch weiter. Und dass sie dann aber trotzdem auf den Trichter gekommen sind, wir machen jetzt nicht quasi Star Trek der Film die Fortsetzung, sondern eigentlich fangen wir doch wieder neu an. Man muss ja auch dazu sagen, William Shatner selbst hat damals schon auf der Premiere den Film das allererste Mal gesehen, ging dann raus und wurde dann im Interview gefragt, wie er den Film fand und hat dann gesagt, ja, dass er jetzt wohl gerade den Niedergang von Star Trek gesehen hat und dass ja, die Marke damit jetzt wohl beerdigt ist. Kam dann nicht so. Allerdings hat man dann schon gemerkt, ab dem zweiten Teil haben dann auch die Schauspieler schon größeren Einfluss auch auf die Produktion nehmen können. Ne? Also das Erste, was William Shatner ja gesagt hat, ist, die Uniform, die ziehe ich nie wieder an.
Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht. Hatte auch damit zu tun, weil er eben dass die kompletten Dreharbeiten über ein Korsett tragen musste, weil unter diesem sehr unvorteilhaft geschneiderten weißen Oberteil, was er dann tragen, da hätte man wirklich jedes Fettpölsterchen gesehen.
Ja.
Das muss man ja ihm auch sagen. Er ist ja kein dicker Mensch in dem Sinne.
Nee, der so fit, wie er da aussah, sieht man ihn selten tatsächlich.
Ja, und selbst wenn, keine Ahnung, das ist ja nicht so, dass er jetzt unfassbar fett gewesen wäre. Nee,
das war ein normalgewichtiger Mensch. Das sieht wirklich so aus, als würde er immer so eine Wohlstandsplauze vor sich hertragen.
Ja,
und weil es geht für alle da.
Die Kostüme halt dann noch so furchtbar sind. Ich meine, die Kostüme im zweiten Teil finde ich jetzt mit diesen Schlaghosen halt auch irgendwie total furchtbar, aber...
Ja, aber diese rote... Doch, ich fand das eigentlich ganz...
Ja, der rote, der obere Teil,
genau.
Ja, aber diese Hosen dazu mit diesen...
Da habe ich keine Erinnerung mehr dran.
Diese aufgeplusterten Hosen da, das war so, wie so Knickerbocker sah das auch so aus. Ja, okay.
Aber die tragen sie ja bis
Zeitgeist
durch, ne? Die tragen sie dann durch, ne? Mit leichten Modifikationen.
Genau, mit leichten Modifikationen. Also man sieht auch zum Beispiel, dass dann die Uniformen immer noch ein bisschen legerer wurden. Besonders im fünften Teil wurden dann ja größtenteils auch noch so Freizeitklamotten dann auch getragen. Im vierten ja sowieso, weil sie da ja auch auf der Erde sind.
Genau, da musst du Stock auf das Bandana tragen, damit man die Ohren nicht sieht.
Genau.
Beste Verkleidung ever.
Also da sind sie natürlich dann schon ein bisschen drumherum gekommen. Aber ich muss dennoch sagen, so richtig geil fand ich die Star Trek Uniform halt nie so wirklich. Sie sind zwar, also in Next Generation so echt iconic.
Man sieht ja auch
bei Captain Picard immer das sogenannte Picard-Manöver.
Genau, dieses Runterziehen.
Immer dieses Runterziehen von dem Oberteil so, weil diese sehr auf den Körper genähten Uniformen, ja, einfach unfassbar unpraktisch sind. Naja.
Gut, aber das wir machen ja hier nicht den Mode-Podcast.
Nee, aber das ist natürlich ein Teil der Optik, die diesen Film halt bestimmt.
Ja,
ne?
klar.
Und dass das ja dann komplett geändert, das ist ja einer der größten Aspekte, die dann ab dem ersten Teil danach wieder geändert wurden.
Die orientieren sich, fällt mir sogar an, ganz am Anfang, als Captain Kirk noch Admiral Kirk ist, trägt er so eine Uniform, die erinnert mich so ein bisschen. Die ist so ein Mittelding aus den neuen und den aus dem zweiten Teil dann. Da haben wir ja beide gesagt, das sieht noch ganz gut aus. Ja, ich bin gespannt. Ich würde tatsächlich sagen, viel mehr müssen wir erstmal da nichts drüber erzählen. Oder hast du noch irgendwas, was du erzählen musst? Sonst könnte ich noch die nette Geschichte von Leonard Nimoy erzählen, dass er vorher bezahlt werden musste von Paramount, weil sie ohne sein Wissen Bilder von Spock genommen haben und überall auf der Welt Werbung damit gemacht haben und ihn dafür nie bezahlt haben. Und irgendwann muss er bei Dreharbeiten oder beim Theaterstück oder sonst was, muss er Henry Fonda getroffen haben. Henry Fonda, glaube ich. Und Henry Fonda hat ihn dann gefragt, er muss ja auch wahnsinnig viel Geld verdient haben damit und er wusste es gar nicht und hat so erst erfahren. Und hat dann tatsächlich auch, glaube ich, geklagt gegen Paramount. Also insofern ganz, ganz spannend, dass sie sich dann noch zusammengekriegt haben.
Ich will dazu wirklich auch nicht mehr viel sagen, ja, weil das ist nur noch verdrängen dann oder verarbeiten von dem, was man jetzt da gesehen hat. Uns war beiden klar, wir müssen uns durch den ersten durchkämpfen, um endlich zum zweiten zu kommen. Da werden wir wahrscheinlich wieder ganz anders drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil jetzt fängt für mich eigentlich Star Trek erst richtig an.
Ja. Was ich vielleicht noch ganz zum Schluss so als Appendix dranhängen wollen würde, wäre tatsächlich so die Frage, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand Star Trek immer sehr einsteigerfreundlich in dem Sinne, dass du tatsächlich auch in den meisten Punkten einsteigen kannst und es trotzdem verstehst. Also ich finde, du kannst jetzt den ersten weglassen, kannst beim zweiten einsteigen, du kannst es verstehen, du kannst beim vierten einsteigen. Klar, da kriegst du natürlich diese Vorgeschichte, aber ich finde, dass dadurch, dass das auch so nonchalant einfach als gegeben dargestellt wird im Film, kannst du auch den vierten gucken. Also ich habe die halt als Kind alle durcheinander geguckt, nie in der richtigen Reihenfolge. Und ich bin trotzdem damit klargekommen. Und das finde ich eigentlich mal ganz charmant an dieser ganzen Star Trek-Geschichte.
Ja, also vor allem den ersten Teil musst du überhaupt gar nicht gesehen haben, weil alles, was darin passiert, wird nie wieder thematisiert. Nie wieder.
Aber jetzt weiß ich doch nicht, wie Captain Kirk wieder zu Captain Kirk wurde, nachdem er Admiral Kirk war.
Ich glaube, Commander Decker und Elia sind immer noch als verschollen gemeldet bis heute, glaube ich.
Missing in Action.
Ja. Und das ist aber auch ganz gut so. Also am liebsten würde ich jetzt auch sagen, diese Folge hier, die wir aufgenommen haben, hat nie stattgefunden.
Skip direkt zur zweiten.
Genau. Ich glaube, das wird besser.
Okay, so machen wir das. Philipp, ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Und du verkaufst jetzt noch eine 4K-Film-Disc von Star Trek The Motion Picture.
Genau, die habe ich hab jetzt gegeben. Gebot? Ich biete 5 Euro für denjenigen, der sie mir abnimmt.
Den Link zu eBay Kleinanzeigen setzen wir in die Shownotes.
Und eine Sache möchte ich noch sagen, es sind 4 Lichter. So, Star Trek-Nerds wissen jetzt, was gemeint ist.
Okay, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Wie lange waren wir jetzt?